Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben ganz am Anfang des Gottesdienstes den Wochenspruch gehört für die kommende Woche. Und Michael und ich, wir hatten uns überlegt, dass wir jetzt in der Adventszeit die Predigten zu den Wochensprüchen halten. Michael hat am letzten Sonntag, am ersten Advent begonnen und ich werde heute zu dem Wochenspruch für die kommende Woche predigen. Wenn wir den hören, und meistens haben wir ja die Luther-Übersetzung, dann klingt das ein bisschen ungewohnt. Das ist halt eine Sprache, die wir so eher nicht sprechen. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Ich denke, so würde heute niemand mehr mit einem anderen sprechen. Wenn man es übersetzen könnte oder in Neudeutsch, dann würde man vielleicht sagen, schau mal, Kopf hoch, alles wird gut. Das klingt super und das haben wir vielleicht auch schon zu anderen gesagt, vielleicht zu unseren Kindern, Ehepartnern, Freunden. Aber wenn wir diesen Wochenspruch im Zusammenhang lesen, dann wird es schon ein bisschen düsterer, so düster, wie du es auch am Anfang, Manfred, dargestellt hast. Darum lese ich uns mal den Zusammenhang vor, in dem dieser Wochenspruch steht, und zwar im 21. Kapitel im Lukas-Evangelium. Und ich nehme da jetzt auch die Luther-Übersetzung. Jesus hat gesagt, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jetzt gerade, als ich das vorgelesen habe, dachte ich, boah, das passt so gut in unsere Zeit. Wir sind auch in einer Zeit der Bedrängnis, der Herausforderung. Es ist wirklich schwer für alle von uns. Die vielen Regeln, man möchte sich manchmal wehren und kann es doch nicht. Man muss sich unterordnen. Auch für uns als Kirchengemeinde, als Kirchenvorstand ist es schwer, da immer den richtigen Weg zu finden. Und ich möchte mich jetzt schon bei den Menschen auch entschuldigen, die wir da vielleicht nicht im Blick haben, die verärgert sind. Das ist wirklich nicht unsere Absicht. Wir versuchen, unser Bestes zu tun. Wir hören also diesen Vers, diese Ermutigung inmitten von düsteren Prophezeiungen. Da kommen schreckliche Zeiten auf uns zu. Jesus kündigt sie an, das Meer wird brausen und toben, die Menschen werden vergehen vor Furcht. Das heißt, Angst wird regieren, die Kräfte des Himmels kommen ins Wanken. Und leider sind nicht nur diese 3-4 Verse vor unserem Wochenspruch in diesem Tenor, sondern das ganze Kapitel 21 hat so eine düstere Stimmung. Jesus prophezeit zum Beispiel in diesem Kapitel auch den Untergang Jerusalems oder das Ende des Tempels. Er berichtet an anderer Stelle auch in diesem Kapitel von Kriegen und Erdbeben, die über die Welt kommen werden. Und ganz am Ende dieses Kapitels ermahnt er die Menschen zu Wachsamkeit. Also es fühlt sich ein bisschen komisch an, dieser mutmachende Vers inmitten von so vielen düsteren Prophezeiungen. Dann habe ich aber gedacht, das ist gar nicht so anders, wie wenn wir selber in einer persönlichen, individuellen Not sind. Vielleicht kennt ihr das selbst oder habt das schon bei einem Freund oder einer Freundin mitbekommen. Mal angenommen, du hast deinen Job verloren und dann kommt jemand und sagt, ja, ach komm, das wird schon, Kopf hoch. Und manchmal kann man das dann gar nicht hören. Dann denkt man sich, hast du eine Ahnung davon, wie es mir gerade geht? So einfach ist das nicht, in meinem Alter wieder einen neuen Job zu finden. Oder bei jemandem wurde eine Krebsdiagnose gestellt. Und jemand versucht, Mut zu machen und sagt, es wird schon alles wieder gut. Und du denkst, wie soll das wieder gut werden? Ich denke, es gibt manchmal Augenblicke, wo wir so eine Ermutigung, so einen Kopf hoch, alles wird gut annehmen können, aber ganz oft eben auch nicht. Und ich denke, das hängt von vielen Dingen ab. Ich habe jetzt mal 3 Dinge rausgesucht, von denen ich glaube, das sind so die Hindernisse. Und dass Jesus antwortet sozusagen auf diese Hindernisse, die wir haben, um uns ermutigen zu lassen. Noch keine Folie, Daniel. Ich will erst mal sagen, was uns hindert. Ich glaube, erstens erwarten wir oft die Lösung In dem Augenblick, heute, jetzt und hier. Wir wollen ungern warten. Wir sind sehr ungeduldig. Also wenn jemand mit dem Finger schnipsen würde und sagen würde, morgen gehst du zum Arzt und alles ist weg, das wäre uns recht. Einfach ein Wunder, heute, jetzt und hier. Das Zweite, was uns hindert, ist, dass wir eine ganz genaue Vorstellung davon haben, wie die Erlösung, die Lösung aussehen soll für uns. Wir haben da einen sehr begrenzten Blick. Und drittens mangelt es eben oft auch an Menschen in unserem Leben, denen wir das abnehmen würden, wenn sie uns so ermutigen. Und Jesus hat auf diese drei Verhaltensweisen, unsere Ungeduld, unsere zu engen Vorstellungen und die nicht so glaubwürdigen Menschen in unserem Leben, darauf hat er eine Antwort mit diesem Wochenspruch. Und da komme ich zum ersten Punkt. Schau mal, Kopf hoch, alles wird gut, auch wenn es sich hinauszögert. Wir wollen gerne die Lösung immer sofort, aber ihr alle wisst das, in den wenigsten Fällen ist das so. Oft ist es sogar so, dass der Weg das Ziel ist, also gar nicht das Endprodukt der Erlösung ist das, was das Wunder ist, sondern auf dem Weg dahin, auf dem Weg zur Lösung, passieren schon ganz viele kleine Wunder. Der Weg ist tatsächlich das Ziel. Wenn jemand, jetzt war ich gerade auf der falschen Seite, genau. In der Bibel gibt es ganz viele Beispiele, wo wir das auch sehen, dass der Weg zur Lösung Zeit braucht und manchmal sogar so viel Zeit, dass es über ein Menschenleben hinausgeht. Zum Beispiel zwischen der Verheißung des Propheten Jesaja, dass eines Tages der Retter der Welt von einer Jungfrau oder jungen Frau in Bethlehem geboren werden wird. Und dann der Erfüllung der Verheißung in der Geburt Jesu Christi liegen über 500 Jahre. Manche andere Verheißungen im Alten Testament sind sogar noch viel älter. Aber auch wenn wir nur auf ein Menschenleben schauen, auch dann dauert es unheimlich lange, bis die Erlösung, bis das Wunder geschieht. Denken wir an Jesu Geburt. Maria hat noch vor der Empfängnis die Verheißung bekommen, das Kind, das du gebären wirst, wird der Retter der Welt sein. Und auch zu der Geburt des Kindes hört sie von den Hirten, von den Weisen aus dem Morgenland, dieses Kind wird ein König sein. Aber war das direkt in die Tat umgesetzt? War die Erlösung schon zu sehen in Jesus? Nein. Sie musste ihr Kind erziehen. Es wurde ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener. Ungefähr 33 Jahre mussten Maria und Josef auf die Erfüllung dieser Verheißung warten, um zu sehen vor ihren Augen, jetzt passiert was. Und selbst da war es für viele noch gar nicht so ersichtlich. Johannes, der Vetter von Jesus, der sagt auch, als er Jesus tauft im Jordan, der, der nach mir kommt, den ich jetzt taufe, der ist größer als ich und ich bin es nicht mal wert, seine Schuhriemen zu lösen. Das ist der, auf den ihr schauen sollt. Johannes wusste also, hier ist die Erlösung, der Retter steht vor euch. Aber dann, 1, 2, vielleicht 3 Jahre später, als Johannes gefangen genommen worden war und im Gefängnis sitzt, fängt er doch an zu grübeln und fragt sich, ist Jesus wirklich der Retter? Ist er wirklich dieser verheißene Messias? Ist er wirklich die Erfüllung der Verheißungen des Alten Testaments? Und er lässt durch seine Jünger fragen, bist du wirklich der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das heißt, wir sind nicht alleine mit unserer Ungeduld und mit unserem mangelnden Vertrauen, wenn wir auf Erlösung, auf eine Lösung, auf eine Antwort von Gott warten und sie kommt nicht sofort. Und trotzdem lehrt uns die Bibel, lehren uns die Menschen in der Bibel, lehrt uns Jesus, hab Geduld, auch wenn sich deine Antwort, auf die du so lange wartest, auch wenn sich das Wunder, das sich in deinem Leben tun soll, wenn das noch nicht da ist, verlier nicht dein Vertrauen, gib nicht auf. Schau mal, wie viele Menschen schon eine Erlösung erlebt haben, aber lange warten mussten. Kopf hoch. Du hast keinen Grund, nach unten zu schauen und deprimiert und entmutigt zu sein. Es gibt viele Beweise dafür, dass Gott hält, was er verspricht. Alles wird gut, weil Gott es sagt. Aber nicht nur, wenn sich etwas hinauszögert, verlieren wir die Geduld, sondern auch wenn es anders kommt, als wir es uns vorstellen, auch das hindert uns daran, diese Ermutigung von Jesus für uns persönlich anzunehmen. Da komme ich zum zweiten Punkt. Schau mal, Kopf hoch, alles wird gut, auch wenn es anders kommt, als du es dir vorstellst, als du es denkst. Johannes hatte sich das mit Jesus auch anders vorgestellt. Vielleicht hatte er, wie viele andere in seiner Zeit auch, gehofft, dass Jesus, der Messias, die Juden von der irdischen, sichtbaren römischen Besatzungsmacht befreit. So wie die Juden damals vor langer, langer Zeit, 500 Jahre zuvor, auch immer wieder von Besatzungsmächten befreit wurden. Wie zum Beispiel von den Babyloniern und als sie dann zurückkehren durften aus dem Exil nach Jerusalem nach Hause. Vielleicht hatten viele Juden zu Jesu Lebzeiten darauf gehofft, dass der verheißene Messias so ein irdisches Friedensreich aufbaut, ein geografisch abgrenzbares Territorium. Wenn wir heute nach Israel schauen, dann sehen wir, dass immer noch um diese geografischen Grenzen gekämpft wird und dass von verschiedenen Seiten Besitzansprüche gestellt werden. Ich denke, dass wir in Jesu Antwort auf Johannes Frage einen Hinweis darauf bekommen, warum die Dinge oft anders laufen, anders kommen, als wir sie uns vorstellen. Denn wir haben oft ganz andere Vorstellungen von der Erlösung. Wir denken immer sehr irdisch, sehr weltlich. Wir denken immer begrenzt. Wir können es gar nicht anders, weil wir in Raum und Zeit, wir leben schon in Begrenzungen. Deshalb ist auch unser Blick ganz, ganz oft ein begrenzter Blick. Aber Jesus, Gottes Sohn, schaut immer weiter. Er hat immer die Ewigkeitsperspektive. Er schaut immer über den Horizont hinaus. Und er sagt zu Johannes auf die Frage, bist du wirklich die Erlösung, die da kommen soll? Sagt er, Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Es ist interessant, hier geschehen Zeichen und Wunder im persönlichen, im privaten Bereich. Für jeden Einzelnen, für den Blinden, für den Tauben, für den Armen ist das Reich Gottes angebrochen, ist die Erlösung da. Aber im Großen und Ganzen war es für die Menschen, war es für Johannes zum Beispiel nicht sichtbar, weil er sich was anderes vorgestellt hatte. Aber diese kleinen Wunder, die Jesus in den einzelnen Menschenleben getan hat, die ergeben aufs Ganze, auf lange Sicht hin ein großes Wunder. Die schaffen das Reich Gottes unter den Menschen. Da beginnt etwas, und es ist schon da, aber die Menschen können es noch nicht erkennen, weil sie einen anderen Plan, eine andere Idee im Kopf haben. Jesus wusste, mit jeder einzelnen Heilung, mit jedem einzelnen Wunder, mit jeder einzelnen Vergebung der Schuld, dass damit schon das Reich Gottes gebaut wird, was immer mehr wachsen wird. Er hat so schöne Vergleiche auch für dieses wachsende Gottesreich gefunden. Auch gegenüber der Frau am Brunnen sagt er, beziehungsweise erstmal sagt die Frau zu ihm, und das ist wieder ein Beispiel dafür, genauso wie bei Johannes, dass wir so begrenzt denken und uns auf das Irdische, auf das Sichtbare konzentrieren. Sie sagt zu Jesus, unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet, und sie meint damit einen bestimmten Berg in Samaria, und ihr sagt, die Juden, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Ne? Total geografisch, örtlich begrenzt. Fragt sie, kommt denn die Erlösung dort oder kommt die Erlösung dort? Und Jesus weitet so schön ihren Blick und sagt, glaub mir, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Es kommt die Stunde und ist schon jetzt. Das sagt Jesus ganz oft. Es kommt noch und gleichzeitig ist es schon da. Dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn der Vater will solche Anbeter haben. Das ist Gottes Idee von Erlösung. Dass die Menschen zurückkehren zu ihrem Ursprung. Dass die Menschen zurückkehren in die Anbetung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Vielleicht wartest du auf körperliche Heilung, auf eine Lösung in einem Konflikt, einen finanziellen Segen. Aber weißt du, ich glaube, Gott sehnt sich in erster Linie danach, dass du in die Gemeinschaft zu ihm kommst, dass du in die wahrhaftige Anbetung hineinkommst, mitten in deinen Umständen, mitten in dieser düsteren Situation, in der du dich befindest. möchte Gott dir durch Jesus schon Mut machen und sagen, komm zu mir, bete mich an, lass los und erkenne mich in meiner Heiligkeit, in meiner Herrlichkeit, in meiner Vollmacht. In dieser Anbetung steckt die Lösung, die Erlösung für dein Problem. Und das Paradoxe ist, dass die Erlösung einerseits schon da ist, Jesus Christus ist gekommen, der Heilige Geist ist ausgegossen. Und andererseits kommt es aber auch noch, weil es auch an uns liegt, ob wir bereit sind, Jesus und dem Heiligen Geist Raum zu geben in unserem Leben. Jesus sagt an anderer Stelle in den Evangelien, es kommt nicht so, dass du sagen kannst, hier ist es oder dort ist es, sondern es beginnt in dir, es beginnt in deinem Herzen. Da, wo du Jesus einlässt, wo du seinem Geist Raum gibst, da, wo du mit dir selbst versöhnt lebst und mit Gott versöhnt lebst, da kommst du in den wahren Frieden hinein. Dort ist Erlösung nahe bei dir. Wenn du dir Heilung wünschst für deinen Körper oder eine erfüllte Ehe oder einen Job, der dich zufrieden macht, oder ich sehe hier die vielen Konfis, euch beschäftigt die Schule natürlich sehr, ihr wünscht euch gute Noten in euren Arbeiten, dann sind das alles total nachvollziehbare und gute Wünsche. Aber wenn Jesus zu dir kommt, dann kann es sein, dass ihm etwas wichtiger ist, als dass du eine gute Note in der Arbeit schreibst oder dass du jetzt sofort gesund wirst oder dass jetzt deine Ehe wieder so schön wird wie ganz am Anfang. Es kann sein, dass er aus seiner Ewigkeitsperspektive heraus einen viel dringenderen Wunsch und Plan und Lösung für dich hat, nämlich dass du mit ihm ins Reine kommst, dass du Freude, Frieden und Trost zunächst einmal bei ihm findest, immer und unter allen Umständen. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt. Schau mal, Kopf hoch, alles wird gut, weil Jesus es sagt. Zu Anfang hatte ich ja schon gesagt, dass wir diese Floskeln, was ja jedes Einzelne für sich vielleicht ist, schau mal, Kopf hoch, alles wird gut, von vielen Menschen hören und vielleicht auch selbst schon mal so gesagt haben. Manchmal lassen wir uns ermutigen, aber oft eben auch nicht. Was wissen die anderen schon, denken wir oft, wie schlimm unsere Probleme sind. Was wissen die anderen schon, wie hoffnungslos meine Situation ist. Wenn die wüssten, wie oft ich schon gehofft, gebetet und gewartet habe und nichts ist passiert. Da kann man schon so eine richtige innere Abwehr und Aggression entwickeln gegenüber solchen Mutmachern und Seelenstreichlern. Aber hier ist es was anderes. Es ist ja nicht irgendwer, der das zu dir sagt. Es ist Jesus. Er ist derjenige, der den Blinden die Augen geöffnet hat und den Tauben die Ohren, der von sich gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist derjenige, der gelitten hat, der ausgepeitscht wurde, der gestorben und schließlich auferstanden ist. Wenn dieser mächtige und barmherzige Gottessohn zu dir sagt, alles wird gut, dann darfst du das wirklich glauben. Wenn er zu dir sagt, Kopf hoch, dann darfst du wirklich den Kopf erheben. Dann musst du nicht mehr deprimiert und depressiv sein. Du musst deinen Kopf nicht mehr hängen lassen und der Resignation und der Erschöpfung nachgeben. Du darfst wirklich deinen Kopf erheben. Wenn er sagt, schau mal, sieh mal her, dann gibt es wirklich was zu sehen und etwas zu erkennen. Vielleicht noch ganz klein, dass du es noch gar nicht erkennen kannst. Aber du bekommst eine Ahnung vom Frühling nach dem Winter, von der Frucht noch ganz klein im Samen, noch verborgen, sodass man es wirklich nicht sehen kann. Wenn er deinen Blick auf das lenkt, was da wächst und reift im Verborgenen, dann fängst du an zu staunen. Dann wirst auch du Blinde zur Sehenden. Dann wirst auch du Taube zu jemandem, der das Ich liebe dich von Gott ganz persönlich hört. Und dann wirst du Gelähmter fähig und bereit zu handeln, dich auf den Weg zu machen, aktiv zu werden. Du beginnst auf einmal eine verborgene Wirklichkeit zu sehen. Und wenn Jesus dann noch sagt, alles wird gut, dann kannst du es glauben. Denn derjenige, der es gut macht, ist Gottes Sohn, der alle Macht hat. Weil derjenige, der es sagt, bereit war, schon alles für dich zu opfern. Das heißt, auch wenn du noch auf Antwort, auf Wegweisung, auf Heilung und Erlösung wartest, auch wenn du sie noch nicht sehen kannst und auch wenn du vielleicht ganz andere Vorstellungen davon hast, als was Jesus für dich bereithält, dann darfst du darauf vertrauen, dass wirklich alles gut wird, auch wenn es später kommt, als du denkst und auch wenn es anders kommt, als du denkst. Denn es ist schon vollbracht. Die Erlösung ist ganz nah bei dir, in deinem Herzen, wenn Jesus bei dir ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.